Herr Kiss, in den letzten Tagen war die Violinspinne in allen Medien präsent. Was ist das denn für eine Zeitgenossin?
Ja, ist eine recht kleine Spinne, die tatsächlich ein hochwirksames Gift hat, das man aber zum Glück bei Menschen ja sehr lokal wirkt. Also das ist der Vorteil. Die Spinne, die kommt ursprünglich aus Marokko und die hat sich mittlerweile über die umliegenden Länder bis nach Spanien, Portugal, Italien, auch Griechenland ausgebreitet. Also man kann klar sagen, die ist im Mittelmeerraum angekommen und hat hier mittlerweile als invasive Art längst ihren festen Platz.
Wie lange wird es dauern, bis diese Violinspinne via Koffer hier in Baden-Württemberg ankommt?
Ja, das ist jetzt nicht wirklich genau zu beziffern, aber es ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit und Fachleute gehen auch davon aus. Man weiß auch, über Handelsrouten hat es die Spinne sogar bis nach Australien geschafft oder auch nach Asien. Und man muss aber auch einschränkend ganz klar sagen, selbst in Gebieten, in denen die Spinne jetzt vergleichsweise häufig vorkommt, sind jetzt diese Meldungen über schwere Verläufe sehr selten. Das ist ja auch schon mal eine wichtige Einordnung. Ich habe da auch gestern mit einem Spinnenfachmann vom Senckenberg-Institut gesprochen. Der hat mir berichtet, dass er auf Kreta war, auf der griechischen Insel und da ja in teilsten Gebieten unter jedem Stein diese Spinne gefunden hat. Und das Gute ist, was man da mitnehmen kann, da gab es jetzt keine große Zunahme von Meldungen von vielen gefährlichen Spinnenbissen. Das ist ja schon mal eine gute Nachricht, aber sie ist teils schon stark verbreitet.
Violinspinne, ist das schon ein Hinweis, wie ich sie erkennen kann?
Ja, also zunächst einmal muss man genau hinschauen. Also sie ist nur 7 bis 9 Millimeter groß und hellbraun. Und ja, manchmal hat sie ein geigenförmiges Muster, also eine Violine auf ihrem Leib, daher auch der Name. Man muss jetzt schon dazu sagen, es gibt auch Unterarten, die jetzt nicht im Mittelmeerraum vorkommen, wo das deutlicher zu sehen ist. Deswegen sprechen Fachleute auch eher nur von der braunen Einsiedlerspinne. Aber ja, genau, als wenn man genau hinschaut, sieht man da durchaus so ein Muster von einer Violine.
Sie haben es vorher schon angesprochen, die Gefahr ist relativ gering, dass man tatsächlich gebissen wird, weil wahrscheinlich laufen die Spinnen eher weg, wenn man den Stein umdreht. Wenn es aber dann passiert ist, vielleicht weil die Spinne im Schuh drin war, wie gefährlich für den Menschen ist so ein Biss?
Also die Spinne ist zum Glück im sehr defensiven Verhalten und auch nicht aggressiv, aber sie besitzt auf der anderen Seite ein hochwirksames Gift, das in fast allen Fällen aber nur sehr lokal wirkt. Also man kann sich vorstellen, nur rund um die Bissstelle. Schwere Verläufe sind da sehr selten. Jetzt führt aber dieses Spinnengift rund um diese Bissstelle zum Zelltod des umliegenden Hautgewebes. Man kann sich da vorstellen, in dem Gift ist ein Enzym, das zentrale Bestandteile von unserer menschlichen Zellmembran aufspaltet. Und das ist nicht gut, das heißt, die Zellen sterben. In der Regel aber bilden sich da nur Hautnekrosen. Das ist ärgerlich, juckt und dabei sterben dann auch Hautgewebe, also Hautgewebszellen ab. Aber in seltenen Fällen, das ist wirklich nur in seltenen Fällen der Fall, kann es dann eben tiefer in den Körper vordringen und kann dann im schlimmsten Fall zu Gerinnungsstörungen oder auch zum Organversagen führen. Das muss man schon sagen. Häufig bei Spinnenbissen ist aber noch ein zusätzliches Problem dabei, dass wenn so eine Bissstelle da ist, können dann natürlich auch andere Erreger in den Körper reinkommen, also Bakterien. Deswegen ist es dann wichtig, wenn sich das wirklich sehr verrötet, dass man dann entsprechend auch Antibiotika einsetzt oder Salben, um zumindest dieses Risiko einengen zu können oder verhindern zu können. Es gibt kein Gegengift, das muss man klar sagen. Also wenn es einen schweren Verlauf gibt, dann kann man wenig machen und muss dann intensivmedizinisch gucken, wie man mit den Symptomen klarkommt. Aber wie gesagt, das ist sehr, sehr selten. Und auch bei den Fällen aktuell in Italien, muss man sagen, ist es noch gar nicht ganz klar, ob die Spinne wirklich der Übeltäter ist. Es sind Vermutungen.
Die Nosferatu-Spinne war der letzte Medienstar. Welche Spinnen sind denn noch auf dem Weg zu uns?
Also man muss sagen, in Deutschland gibt es aktuell keine Spinnen, wo man jetzt sagt, die sind medizinisch relevant, in dem Sinne, dass man sie beobachten muss. Es gibt natürlich die schwarze Witwe, die zum Beispiel in Japan für Aufsehen gesorgt hat. Da gab es dann konkrete Anweisungen, Verhaltensregeln. Das ist eine hochgiftige Spinne, wo man dann schon genau schauen muss. Aber diese sehr giftigen Spinnen, wo es dann klare Warnungen und auch Verhaltensregeln in Richtung Bevölkerung dann formuliert werden, die gibt es nicht. In Deutschland kümmert sich da unter anderem das Senckenberg-Institut, wo neue Funde analysiert und eingeordnet werden. Und da habe ich auch gestern noch mal mit denen gesprochen. Die sagen, erstmal muss man diese Fälle jetzt aktuell nicht überbewerten und sie sehen jetzt auch nicht in kurzfristiger oder mittelfristiger Zukunft, dass es da jetzt medizinisch relevante Spinnen in Deutschland gibt, wie sie es nennen.
Eine andere invasive Art ist die Tigermücke. Wie hat sich ihre Population bei uns entwickelt?
Ja, die Tigermücke ist ein gutes Beispiel. Also 2007 wurde die in Deutschland zum ersten Mal nachgewiesen. Man wollte das lange verhindern, aber durch die Globalisierung, durch die vielen Handelsrouten, ja, war das nicht möglich. Am Anfang war es so, es ist immer wieder nur kurz aufgeploppt, aber durch die kalten Winter im Vergleich zu, wo die Mücke eigentlich aus tropischen Gebieten ja herkommt, hat sie halt hier nicht überlebt. Das hat sich ja aber in den letzten Jahren geändert. Also es gibt jetzt durchaus stabile Populationen, vor allem muss man sagen in Baden-Württemberg, Heidelberg, Freiburg, aber bis auch in Mainz und auch weiter dann Richtung Bundesrepublik im Norden gibt es stabile Populationen. Das Problematische ist dabei, dass sie in Zukunft bis zu etwa 20 verschiedene Krankheiten übertragen kann. Dazu gehört auch das Dengue- und Zika-Virus. Und ich habe jetzt gesagt, in Zukunft, weil das ist jetzt hier in Deutschland in unseren Breiten noch nicht möglich. Die Erreger, die in der Mücke da sind, die brauchen ja mindestens 25 Grad und dann eher über Wochen. Bei uns ist das jetzt stabil 25 Grad eher noch selten. Also dann spreche ich auch von der Nacht. Also gefährliche Infektionen sind da aktuell nicht zu erwarten, aber es zeigt auch der Blick, wenn ich zum Beispiel nach Freiburg schaue, da hat man BTI-Tabletten ausgegeben den Anwohnern, um die Mücke zu bekämpfen. Also gibt es dann Gift für kleine Gewässer, die Regentonne, wo ich eben die Larven abtöten kann. Da hat man aber teils das jetzt schon zurückgefahren, die Ausgabe der Tabletten, weil man feststellt, ja, wir können die Mücke nicht mehr ganz vertreiben.
Lassen Sie uns von der Ausbreitung von Arten sprechen, über die man sich freut. Gottesanbeterinnen und Taubenschwänzchen im eigenen Garten zum Beispiel. Dürfen wir uns da jetzt uneingeschränkt freuen?
Ja, also da gibt es durchaus Arten, die jetzt erstmal keine Probleme darstellen. Das ist immer die Frage, auch nicht nur für uns Menschen, ne, sondern auch für die Umwelt. Da gibt es dann ganz andere Sachen, wo man dann wieder genau hinschauen muss. Aber ja, klar, es gibt auch Arten, die erstmal gar kein Problem darstellen. Und man muss ja auch sagen, die Welt verändert sich ein Stück weit immer. Wir Menschen beschleunigen das ein Stück weit. Das kann negative Folgen haben. Aber an der einen oder anderen Stelle sind es natürlich Veränderungen, die auch erstmal positiv sind.
Die interessantesten Interviews zu den spannendsten Themen des Tages. Das ist SWR aktuell im Gespräch. Jetzt in der ARD-Audiothek abonnieren.